Patrick und Susanne lernten sich kennen und lieben, als sie 16 und er 24 war. Zusammen haben sie 4 Kinder, 2 davon sind körperlich und geistig zurückgeblieben. Und das hat einen Grund. Patrick und Susanne sind Geschwister. Der Fall ging lange durch die Medien. Patrick saß 2,5 Jahre im Gefängnis. Inzwischen sind die beiden nicht mehr ein Paar. Wir wollen mehr wissen über die medizinischen Risiken einer Inzestbeziehung. Warum kommt es da so häufig zu Fehlentwicklungen bei Kindern? Kriminalbiologe Marc Bennecke ist uns dabei behilflich. 40-50% der Kinder aus Inzestbeziehungen haben einen Gendefekt. Wie kommt das?
Ja, man muss erstmal sagen, die Gendefekte sind jetzt nicht immer sehr dramatisch oder so. Man kennt das ja von ganzen Bevölkerungsstrichen, wo sich einfach in sehr kleinen Populationen, also wo nicht so viele Menschen gewohnt haben oder die sich nicht gut bewegen konnten, weil es Inseln sind oder so, die Menschen da vermehren und die sehen dann einfach manchmal ein bisschen komisch aus oder sowas. Also das sind dann auch streng genommen vielleicht Gendefekte, aber man muss da nicht immer direkt an das Schlimmste denken. Es kommt daher, dass natürlich, wenn Eltern eine Krankheitsanlage, die erblich ist, in sich tragen und wenn die dann, was normalerweise auch der Fall ist, auftritt, wenn von beiden Eltern das auf ein Kind vererbt wird, dann haben Kinder aus solchen Geschwisterbeziehungen, haben die ein ungefähr 25% höheres Risiko, dass sie eben diese Krankheit auch tatsächlich erben. Das Risiko hätten die Kinder natürlich auch, wenn nur einer der Eltern, auch bei nicht verwandten Eltern, diese erbliche Krankheit in sich trägt. Allerdings ist dann natürlich die Chance nicht so groß, dass das in der Familie der anderen Person auch auftritt. Und deswegen hat man sich also dann entschieden, das unter Strafe zu stellen. Das war übrigens auch nicht immer so. In Frankreich war es 200 Jahre lang nicht verboten, bis man es im Jahr 2010 dann auf einmal wieder ins Gesetz aufgenommen hat, dieses Inzestverbot.
Ich habe gelesen, Marc, dass das Risiko bei einer 40-jährigen Frau, die schwanger wird, ungefähr genauso groß ist, dass das Kind einen Schaden mit sich trägt.
Ja, da ist sozusagen ein großes Körnchen Wahrheit dran. Es gibt sehr viele andere Risiken, die man natürlich dann eigentlich auch mal bearbeiten und verbieten sollte. Beispielsweise das Trinken von Alkohol, Rauchen oder von mir aus auch Schwangerschaften, wenn die Personen schon älter sind. Denn das alles trägt natürlich Risiken in sich, die einerseits durch die Umweltbedingungen oder aber auch direkt ganz genetisch auch Schädigungen hervorrufen können. Und es gibt auch eigentlich noch ein anderes Problem, wenn man das mal so ein bisschen in einen Zusammenhang setzen möchte, der das etwas entspannter macht. Selbst die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik ist der Meinung, dass es nicht notwendig ist, Inzest unter Strafe zu stellen, weil es für den Genpool, um den es eigentlich geht, es geht ja gar nicht um den einzelnen Menschen, das einzelne Kind, geht es uns natürlich sozial und familiär, aber genetisch gesehen, wenn man da irgendwas schützen wollte, dann bräuchte man das nicht. Also erstens kommt das sehr, sehr selten nur vor, dass also solche Geschwisterehen auftreten und zweitens verändert sich der Genpool dadurch eben nicht groß, weil die Krankheiten sowieso in der Bevölkerung vorhanden sind. Die reichern sich jetzt also nicht an, als ob da auf einmal unerklärlicherweise Aliens unsere Gesellschaft mit irgendeiner unbekannten Krankheit durchsetzen.
Wir reden heute in diesem Tagesthema, das muss man vielleicht nochmal deutlich sagen, natürlich nur von freiwilliger Geschwisterliebe, von einvernehmlichem Sex zwischen Geschwistern, der, du hast es gerade gesagt, sehr selten vorkommt, dann eben, wenn die beiden getrennt voneinander aufgewachsen sind und sich dann als Erwachsene kennenlernen. Kann man eigentlich die Gefahr für Behinderungen, für Fehlentwicklungen, kann man die staffeln, je nach Verwandtheitsgrad? Wie ist es zum Beispiel bei Vater und Tochter?
Ja, genau. Man kann das einfach so staffeln. Das wird in Deutschland auch so geregelt. Man sagt, es muss sowieso erstmal eine gerade Linie überhaupt herrschen. Also das darf jetzt nicht in Nachbarlinien wenn die Eltern Geschwister waren und deren Kinder dann heiraten gehen. Und deswegen wurde das auch so geregelt. Vielleicht rein intuitiv, vielleicht auch aus Erfahrung geprägt. Das kennen wir in Europa eigentlich aus dem sogenannten Hochadel, also aus den adeligen Familien. Da hat man gesagt, also ab dem zweiten Grad, also Vettern und Cousins, Cousinen, das ist überhaupt kein Problem. Und bei den Habsburgern hat man das sogar so weit getrieben, dass die Regel war, dass man Cousins und Cousinen ersten Grades miteinander verheiratet hat, weil man aus der Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte wusste, dass da zwar bestimmte Schäden auftreten, die aber sozusagen schon nicht mehr so schlimm sind, dass sie das andere Interesse, das Regieren, das Machtgefälle, die Geld haben und so weiter beeinflusst. Das heißt, man kann sich das tatsächlich so graduell überlegen und ab dem zweiten Grad, also ab Cousins zweiten Grades, kann man sagen, spielt genetisch überhaupt keine Rolle mehr, wenn man unbedingt diese genetische Sache so sehr in den Vordergrund stellen möchte. Und was du gerade gesagt hast, betreffs des Missbrauchs, das ist auch sehr wichtig. Natürlich geht es hier nur um freiwillige Partnerschaften, aber es ist auch so, dass man sagen muss, dass Menschen, die sehr eng miteinander aufwachsen, das ist im Jahr 2002 in einer sehr, sehr großen Studie gezeigt worden, die haben sowieso keine Tendenz, mit sehr nahen Verwandten genetische Beziehungen einzugehen. So gesehen besteht die Gefahr im Prinzip einfach nicht. Man kann der Sache am allerbesten vorbeugen, indem Menschen eben zusammen mit vielen vielen anderen Menschen aufwachsen, die sie dann für soziale Geschwister halten. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob sie genetisch verwandt sind oder nicht. Und dann ist dieser Sache, wenn man sie so sehr vermeiden möchte, dann sowieso auf soziale und kulturelle Art jeder Riegel vorgeschoben.
Ein anderer D-Radio-Wissen-Hörer hat bei Facebook gesagt in einem Kommentar, dass wir Menschen vermutlich ohnehin nicht die wären, die wir heute sind, weil es in der ganzen Menschheitsgeschichte immer schon Inzest gegeben hat. Ist da was dran?
Ja, auf jeden Fall. Also Inzest ist früher häufig auch unfreiwillig, also als Missbrauch aufgetreten. Das war ganz sicher so, als man noch nicht so stark darauf geachtet hat und das kontrolliert hat. Und insgesamt gibt es immer wieder, sagen wir mal, inzestuöse oder relativ eng verwandte Verbindungen, die dazu führen, dass man sehr starke Betonungen von genetischen Merkmalen hat. Das kann durch Katastrophen passieren.
Sagen wir mal, retardierte Adel.
Ja, genau, der retardierte Adel. Genau, der normale Fall ist, das kennen wir jetzt als Gendrift, ist, dass man irgendwo eine Population hat, dann bricht ein Vulkan aus und sagen wir mal, fast alle sterben. Und die, die übrig bleiben, haben jetzt irgendeine komische Eigenschaft, irgendwelche Punkte bei Schnecken, die sonst gestreift sind. Und auf einmal hat man da jetzt mehr gepunktete Schnecken. Aber ansonsten ist es schon richtig, aus sozialen und kulturellen Gründen, wie gesagt, Macht, Geld und so weiter, hat man auch die Entscheidung aktiv teilweise getroffen, dass Menschen nah verwandt sein können. Zum Beispiel Kleopatra war zweimal mit eigenen genetischen Brüdern verheiratet. Also das war überhaupt kein Problem. Das hat man so entschieden und natürlich beeinflusst uns das bis heute. Allerdings umgekehrt, man kann also, wenn man gerne ein besonders diverses Erbgut möchte, kann man sich auch immer so Outsider holen, so wie die Engländer das machen. Sich also immer Prinzessin Diana oder jetzt die aktuelle Prinzessin einfach so von außen reinholen.
Frisches Blut.
Dann kann man sich frisches Blut und frische Gene reinholen und schon ist das Problem gelöst.
Wir reden ja heute darüber, weil der Ethikrat gestern entschieden hat, selber einen Versuch zu starten, dieses Verbot zu kippen, der Deutsche Ethikrat. Was ist dein Bauchgefühl bei dem Thema?
Ja, es gab eine sehr interessante Entscheidung von dem Bundesverfassungsgericht 2008. Da hat der Herr Hassemer, der einzige dagegen gestimmt hat, der gesagt hat, nee, also dieses Inzestverbot muss man nicht so extrem ins Gesetz verankern. In Deutschland ist ja eigentlich nur der Vaginalverkehr verboten bei so einem Inzest. Nochmal bei freiwilligem Inzest jetzt natürlich. Alle anderen sexuellen Praktiken sind sozusagen erlaubt. Und er hat gesagt, also irgendwie verstehe ich das nicht. Hier scheint sich doch etwas Moralisches sehr, sehr durchzufärben auf eine Gesetzsprechung. Und das sollte man eigentlich nicht tun. Und ich denke mal, wenn man das wirklich sehr sachlich von einer ethischen Perspektive betrachtet. Ethik bedeutet ja, was nützt. Das bedeutet ja nicht, wer ist der Schlauste, wer kann am besten klugscheißern, wer hat die meiste religiöse oder sonstige Macht. Und wenn man das da so analysiert, könnte man eigentlich die gesetzliche Regelung abschaffen und sich dann darauf konzentrieren, dass man eben Missbrauch verhindert und dass man dafür sorgt, dass Menschen halt mit anderen Menschen zusammen aufwachsen, die sie geschwisterlich als geschwisterlich empfinden. Und dann hätte man das Problem meiner Meinung nach auf eine nicht sehr stark in die Persönlichkeitsrechte eingreifende Art gelöst. Vielleicht wird sich der Ethikrat und der Gesetzgeber irgendwann mal doch wieder dazu durchringen.
Der Ethikrat hat es ja schon getan. Der ist der Meinung, dass dieses Gesetz abgeschafft gehört. Kriminalbiologe Marc Bennecke mit den Fakten zum Inzest. Herzlichen Dank, schönes Osterwochenende.